Hörer, wir sind Mitte Oktober und sind heute erneut in unserem neuen Studio in Erfurt, um eine Folge des Podcasts Reden wir über Thüringen aufzunehmen. Und wir reden heute über Thüringen und reden dabei insbesondere über eine Partei, das ist die Thüringer AfD, die in den vergangenen Wochen mehr als einmal tatsächlich Schlagzeilen gemacht hat. Viele von euch erinnern sich an die spektakuläre Konstituierung des Thüringer Landtages. Die allermeisten erinnern sich oder nehmen wahr die Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren der Partei, die als erwiesen rechtsextremistisch gilt. Eine Behörde, die dafür im Wesentlichen gesorgt hat, dass diese Einstufung auch getroffen werden konnte, ist das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Der Thüringer Verfassungsschutz war das erste Landesamt, das die AfD als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft hat. Auch auf einer nicht minder legendären Pressekonferenz des Verfassungsschutzchefs Stefan Kramer mit dem Thüringer Innenminister Georg Mayer seinerzeit. Und wir wollen heute eben mit jenem Stefan Kramer darüber reden, wie er die Debatte um das AfD-Verbotsverfahren verfolgt, wie er den Zustand der Thüringer AfD beschreiben würde. Und weil Herr Kramer ja schon sogar ein bisschen länger im Amt des Verfassungsschutzpräsidenten ist als sein Dienstherr, der Thüringer Innenminister, wollen wir auch mal mit ihm darüber reden, ob er das Zehnjährige im Amt als Verfassungsschutzpräsident noch erlebt. Stefan Kramer ist heute unser Gast bei Reden wir über Thüringen. Mit mir im Studio ist meine liebe Kollegin Elena Vogel. Mein Name ist Fabian Klaus. Manche werden sich an die Stimme erinnern. Und ich sage jetzt herzlich willkommen, Stefan Kramer, zu Reden wir über Thüringen.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, da zu sein.
Ja, Herr Kramer, ich habe ja jetzt die Vorrede gemacht, deswegen übergebe ich direkt an meine liebe Kollegin, die, glaube ich, so ein paar spannende Fragen mal vorbereitet hat. Legen wir mal los.
Hallo, Herr Kramer, auch von mir. Hi. Nach dem Eklat im Thüringer Landtag, jetzt warten Sie vor weiteren Angriffen seitens der AfD auf die demokratischen Institutionen. Sie sagten, das war nur ein Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Herr Kramer, was meinten Sie damit? Was erwartet uns?
Also zunächst einmal muss man klar sagen, dass für einen Verfassungsschutz natürlich das, was sich im Parlament abspielt, quasi ein Bereich ist, in dem wir weder was zu suchen haben, noch in dem wir amtlich tätig werden, außer unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die auch gesetzlich vorgegeben sind. Aber im Grunde ist das ein geschützter Bereich unserer Demokratie, der sich im weitesten Gehen natürlich auch Behördenhandeln entzieht. Insofern beobachten wir das, was sich dort abspielt. Ich habe aber natürlich im Zusammenhang mit der Wahl des neuen Landtagspräsidenten auch durchaus wahrgenommen, wie zum Beispiel die AfD, der Landesverband, auch mit dem Landesverfassungsgericht umgegangen ist. Und wenn man sich da insbesondere die entsprechenden Äußerungen und Postings auch in den sozialen Netzwerken anschaut, dann ist das kein fairer Umgang mit einem Verfassungsorgan, sondern das waren schon fast Bedrohungsszenarien, Verschwörungsfantasien, die ich im Ergebnis als erste Ansätze einer Staatszersetzung bewertet habe. Und ich glaube auch, dass das angemessen und zutreffend war, wenn man sich das anschaut, wie dort mit der Institution, mit dem Verfassungsorgan, Verfassungsgericht umgegangen ist. Und nach all dem, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, das ist ja eben in der Anmoderation schon angeklungen, 2021 haben wir die Einstufung als erwiesen rechtsextremistisch vorgenommen im Amt. Nicht, weil wir Lust drauf hatten oder nichts Besseres zu tun hatten, sondern weil wir unseren gesetzlichen Auftrag wahrgenommen haben und weil die Prüfung, die Auswertung all der Erkenntnisse, die wir haben, eben genau diesen Schritt uns quasi aufgegeben hat. Es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können, aber das hat es eben nicht. Also wir haben schon eine ganze Menge erlebt und insofern kann ich sagen, dass das, was wir jetzt im Landtag erlebt haben und vor allem auch drumherum, nach meiner Einschätzung, ich kann mich natürlich irren, ein erster Vorgeschmack auf das war, was uns jetzt noch bevorsteht. Denn natürlich hat die AfD mit ihrem Wahlergebnis nochmal draufgesetzt, was insbesondere auch die Stärke innerhalb der Fraktion angeht, was aber auch das Selbstbewusstsein in Anführungsstrichen angeht, wie die Partei politisch auftritt im Land. Und ich bin gespannt, aber wie gesagt, all das scheint aus meiner Sicht zumindest nichts Gutes zu verheißen.
Vielleicht können wir noch mal kurz eingrätschen.
Fabian, ich würde mal bei einer Stelle tatsächlich bleiben, weil Sie das gerade sagen. Ja, Sie haben als Verfassungsschutz im Landtag nicht viel zu suchen, entzieht sich eigentlich Ihrem Behördenhandeln, aber Sie gucken natürlich aufmerksam drauf, bewerten das auch. Und Sie haben gerade angesprochen, ja, die Stärke der AfD-Fraktion jetzt mit 32 Abgeordneten. Wir haben ja schon zwei AfD-Fraktionen in diesem Thüringer Landtag erlebt, die in zuverlässiger Arbeit es geschafft haben, sich selbst zu zerlegen. Da gab es Austritte, Rausschmisse und so weiter. Also sagen wir es mal so, eine AfD-Fraktion, die angetreten ist, hat es bisher nie vollständig ins Ziel geschafft. So würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Jetzt erleben wir die dritte AfD-Fraktion. Und mich würde tatsächlich mal Ihre Einschätzung in der personellen Zusammensetzung interessieren. Wir reden ja, wenn wir über die AfD Thüringen reden, insbesondere immer von Björn Höcke, den man mit Fug und Recht als Faschisten bezeichnen darf, und seinen Getreuen. Ist diese AfD-Fraktion, wie wir sie jetzt erleben, tatsächlich eine geschlossene Truppe, die hinter diesem AfD-Vordenker, Vorkämpfer, diesem rechtsextremen Ideologen Björn Höcke steht? Oder gibt es da auch wieder, oder werden wir da auch wieder das erleben, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass einige einfach dann irgendwann gehen werden?
Also, erstens ist.
Also, die Frage heißt natürlich, hat Björn Höcke seine Macht manifestiert?
Natürlich. Ich komme aus dem Volk der Propheten, aber das heißt nicht, dass ich die Zukunft sozusagen wirklich voraussagen kann.
Schon wieder Ihre Glaskugel vergessen.
Genau, meine Glaskugel. Es kommt natürlich immer darauf an, was Sie unter gefestigt und monolithisch oder wie auch immer bezeichnen, aber ich will mich mal aus einer anderen Perspektive nehmen. Wenn man sich die Geschichte der AfD als Partei insgesamt anschaut, dann hat sie ja in den letzten 10 Jahren, 11, 12 Jahren seit ihrer Gründung schon einen ziemlichen Wandel vollzogen, der zugegebenermaßen zumindest was Thüringen angeht und zwei weitere Bundesländer dazu geführt hat, dass sie als erwiesen extremistisch eingestuft
Sachsen
wird.
Sachsen-Anhalt,
also im Grunde ein Weg in eine Richtung. Und auch die AfD in Thüringen hat sich natürlich über die Jahre hinweg immer weiter, ich will nicht sagen konsolidiert, aber schon auch verändert. Und dazu gehörte es unter anderem auch, dass teilweise Landtagsabgeordnete, aber auch Parteimitglieder die Partei in der Zwischenzeit verlassen haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, was man heute sagen kann, und das geschieht ja auch nicht ohne Grund, es wird immer von der Höcke-AfD in Thüringen gesprochen. Das bedeutet auf der einen Seite sicherlich, dass man sich auch hinter dem einem der beiden Parteisprecher versammelt hat und vereint hat. Aber auf der anderen Seite warne ich auch immer davor, das Ganze immer nur zu einer Art Höcke-Trophäe zu machen oder einer die Person Höcke nur in den Vordergrund zu stellen. Weil wenn man sich die Hochvorsitzenden beziehungsweise die führenden Persönlichkeiten auch innerhalb der AfD in Thüringen anguckt, dann sind die nicht im Mindesten weniger aus der Sicht des Verfassungsschutzes extremistisch, als es Herr Höcke ist.
Wen haben Sie da so im Kopf?
Naja, denke da zum Beispiel an Herrn Möller, um nur einen Namen zu nennen, aber es gibt da sicherlich auch noch einige andere, die man sich anschaut.
Herrn Prophet noch mit nennen, den ehemaligen oder Ex-OB-Kandidaten in Nordhausen, der jetzt Teil der Landtagsfraktion ist.
Wir hätten sicherlich eine umfassende Liste, aber ich bitte um Verständnis, wenn ich mit Namensnennungen etwas vorsichtig bin, weil wir als Verfassungsschutz, insbesondere wenn es um Namen geht, bestimmte gesetzliche Vorschriften einhalten müssen. Aber ich glaube, es ist allen bekannt, wovon ich rede. Also die Führungsmannschaft der AfD in Thüringen ist nicht nur die Person des Co-Sprechers oder des Sprechers Höcke. Wir haben ja jetzt im November einen neuen Landesparteitag. Bin gespannt, wie dort die entsprechenden Wahlergebnisse aussehen. Aber wenn das, was wir in den letzten Jahren erlebt hat, sich fortsetzt, dann dürfte, glaube ich, die Parteiführung auch weiterhin mit hohen Zustimmungsergebnissen in der Partei rechnen.
Aber müssen Sie das, ich will mal ein bisschen kritisch nachfragen an der Stelle, vielleicht auch ein bisschen ketzerisch, Sie müssen das ja jetzt so sagen, weil ja auch schon Gerichte gesagt haben, nur Höcke allein als Rechtsextremisten darzustellen, reicht ja nicht, um die AfD als erwiesen rechtsextremistisch bezeichnen zu dürfen. Also Sie müssen ja schon sowieso auf die Parteiführung abheben, damit Ihre Einstufung auch hält.
Also müssen muss ich gar nicht, sondern ich muss mich an den Fakten orientieren und die bewerten, die wir vorfinden. Und natürlich sind die Hinweise der Gerichte, die auch wir sehr sorgfältig prüfen und zur Kenntnis nehmen, immer meistens zumindest hilfreich, nicht immer, aber meistens hilfreich. Aber es ist einfach eine Beschreibung der Realitäten, wenn man deutlich auch nochmal darauf hinweist, ja, Björn Höcke spielt eine herausragende Rolle in der Partei, für die Partei, nicht nur als Vertreter, als Vordenker, als sozusagen die Personifizierung auch der Partei. Man würde aber das Bild nur halb darstellen, wenn man nicht auch darauf hinweist, dass es neben Björn Höcke eine ganze Reihe anderer führender Vertreterinnen und Vertreter der Partei in Thüringen geht. Und ich beziehe mich jetzt ausdrücklich nur auf Thüringen, weil das ist mein Geschäftsbereich. die eben eine herausragende Rolle spielen und die, um es mal so zu formulieren, nicht weniger extremistisch sind, als das der Parteivorsitzende Höcke ist.
Reichen die Hinweise der Thüringer AfD denn aus, um sie zu verbieten zu lassen? Vielleicht könnten wir da auch kurz klären, was es braucht für ein Verbot.
Ja, also zunächst einmal ist ganz wichtig, dass man unterscheiden muss zwischen den Beobachtungsvoraussetzungen durch den Verfassungsschutz, die auch gesetzlich festgeschrieben sind. Hier geht es um eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dafür müssen wir tatsächliche Anhaltspunkte haben. Das ist ein bisschen weniger als Beweise vor Gericht, aber auch eben ein bisschen mehr als nur Gerüchte und Vermutungen. Das haben wir auch hinreichend dargelegt in den letzten Jahren.
Was sind das also nur aus Neugier? Was sind das denn für Anhaltspunkte? Also sind das so?
Nun, es geht im Grunde genommen darum, dass wir Bestrebungen erkennen müssen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Ein Begriff, der an mindestens 8 Stellen im Grundgesetz vorkommt, aber dort eigentlich nicht definiert ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht in den unterschiedlichen Parteiverbotsverfahren unternommen. Zuletzt im NPD-2-Verfahren 2017, wo man das Ganze auch noch mal ein bisschen handlicher eingedampft hat, wenn ich das so ein bisschen flapsig formulieren darf, nämlich auf die Würde des Menschen, das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip. Und wir haben jetzt in den unterschiedlichen Berichten des Verfassungsschutzes, der 23er liegt schon eine Weile, aber wird jetzt in der nächsten Zeit auch dann das Licht der Welt erblicken, also in die Öffentlichkeit.
Ganz kurz, darf ich da mal einhaken? Der 23er Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz. Ich habe schon fast gar nicht mehr damit gerechnet.
Der ist schon lange fertig, aber es gab gute Gründe, ihn eben nicht in den heißen Phasen des Wahlkampfes, so hat zumindest das Ministerium entschieden, in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern bis nach der Wahl zu warten. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung drüber so sein, aber so ist es nun mal. Das Ministerium stellt ihn vor. Er wird jetzt in Kürze, wird er das, wie gesagt, das Licht der Welt erblicken und in die Öffentlichkeit gelangen. Wir haben in diesen Berichten, genauso wie im 22er und im 21er Bericht, sehr deutlich und sehr dezidiert geschrieben, wo wir Anhaltspunkte sehen durch nicht nur Äußerungen von Parteivertretern, sondern auch durch Publikationen, durch Handlungen, durch politische Forderungen, die artikuliert worden sind in den letzten Jahren, wo eben die Partei gegen alle drei Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unserer Ansicht nach verstößt, beziehungsweise sie versucht zu beseitigen und in Frage zu stellen. Da bitte ich jetzt um Verständnis, wenn ich jetzt nicht alles sozusagen nochmal haarklein durchdekliniere. Das kann man nachlesen. Jedenfalls ist das nicht nur eben auf einzelnen Äußerungen des Parteivorsitzenden gefußt, sondern hier werden auch andere Namen namentlich erwähnt, aber hier wird insgesamt auch auf politische Entscheidungen, Beschlüsse der Parteitage und vieles mehr hingewiesen, sodass das, glaube ich, als mehr enttarnt worden ist, dass es immer nur heißt, wir würden uns sozusagen nur auf Herrn Höcke konzentrieren. Er hat unsere geschätzte Aufmerksamkeit, aber auch die anderen führenden Persönlichkeiten der AfD.
Ja, das eint uns ja an der Stelle, der hat ihre Aufmerksamkeit, unsere hat er auch, aber wir kümmern uns auch um ein paar andere, wo wir uns zum Beispiel auch drum kümmern, da kümmern Sie sich auch drum, deswegen würde ich da mal vielleicht das Gespräch kurz hinlenken, um die junge Alternative in Thüringen. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu dieser Jugendorganisation? Die ist ja auf dem Pfiffelbacher Parteitag noch als Jugendorganisation der Thüringer AfD in die Satzung, glaube ich, damals aufgenommen worden. Sie haben die auch als erwiesen extremistisch eingestuft. Die hat ja in den vergangenen zwei, drei Jahren, würde ich das jetzt mal einschätzen, immer mehr an Bedeutung gewonnen in Thüringen. Wie sehen Sie das?
Das kann ich nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. In der Tat, wir haben sie in der Zwischenzeit auch als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft, weil eben wir dort auch dieselben Angriffe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch die Vertreterinnen und Vertreter dieser Jugendorganisation, obwohl sie als Verein natürlich trotzdem auch selbstständig ist, aber sie ist natürlich mit der Partei eng verbunden. Das gipfelt zum Teil darin, wobei wir dann wieder bei dem Namen Höcke wären, aber man kann das nicht einfach ignorieren, dass zumindest Äußerungen, das sei jetzt die Höcke-Jugend, von der Partei weder dem widersprochen wird, beziehungsweise in einschlägigen rechten Publikationen und Medienbeiträgen auch immer wieder darauf hingewiesen wird. Und ich glaube, Sie finden das auch ganz sexy, dass Sie so bezeichnet werden, auch wenn Sie es vielleicht teilweise nicht selbst machen, aber jedenfalls dem auch nicht widersprechen. Das gibt aber auch wieder ein bestimmtes Bild und zeigt auch sehr deutlich, wie eng diese Parteijugend auch mit der Partei und auch mit dem Parteivorsitzenden verbunden ist. Also das macht einfach deutlich, das ist eine Geschäftsidee aus einem Guss, wenn man so will.
Was ist denn das für eine Truppe? Ich will mal an was erinnern. Da gab es im Umfeld der Landtagswahl in den einschlägigen Netzwerken einen Eintrag eines Vorfeldaktivisten der AfD, dass also auf Dörfern dann die Leute in Simson-Mopeds rumfahren würden und hier wird nur blau aufgehängt und alles andere wird in die Mülltonne gesteckt und wer da irgendwie eine andere Partei aufhängt, müsste sich fürchten. Ich paraphrasiere jetzt. Der Eintrag war dann relativ schnell, relativ modifiziert in diesem Netzwerk zu finden und zwar eben ohne diesen Hinweis, dass da eine Simson-Truppe als fahrende Bürgerwehr unterwegs ist. Sind die gewalttätig, diese junge Alternative? Was haben Sie da für Erkenntnisse? Muss man vor denen Angst haben, wenn die auf meinem Dorf da wohnen und ich nicht AfD-Wähler bin?
Also wir erkennen zumindest in Teilen auch, dass verbal Gewalttätigkeit beziehungsweise, ich sag mal, das deutlich machen auch von entsprechenden klaren politischen Nachrichten, um den politischen Gegner einzuschüchtern, keine Seltenheit ist. Man hält sich zurück, was konkrete Gewaltaufrufe angeht, zumindest in der Regel, weil man natürlich genau weiß, dass man damit dann auch sehr schnell die Justiz und die Polizeibehörden auf sich aufmerksam macht. Das will man weitestgehend vermeiden. Aber man macht schon sehr deutlich klar, wer sozusagen der Platzhirsch vor Ort ist. Mhm. Es handelt sich um eine klassische Nachwuchsorganisation, die es aber geschafft hat. Und das ist ja ein neues Phänomen oder ein Phänomen der neuen Rechten, die gar nicht mehr so neu ist, dass sie insbesondere mit Blick auf den Nachwuchs, also auf Jugendliche, junge Erwachsene, so eine Art erlebnisorientiertes politisches Engagement anbietet. Ich erinnere da an die Identitäre Bewegung und verschiedene andere Gruppierungen, die sich auch in der Zwischenzeit jetzt wieder gegründet haben, beziehungsweise einfach die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen ansprechen wollen, um sie zunächst einmal völlig losgelöst von irgendeiner politischen Ideologie für die Partei quasi zu begeistern. Da geht es zunächst mal um Gemeinschaftsgefühl, um Wir-Gefühl, gemeinsame Freizeitgestaltung. Selbstverständlich spielt natürlich bei der jungen Alternative auch relativ schnell dann auch die parteipolitische Ausrichtung mit der AfD eine Rolle.
Wir sehen das ja jetzt, Teile oder ich sag mal Funktionäre der jungen Alternative sehen wir jetzt in der Landtagsfraktion wieder.
So ist es. Also wir erleben schon, der Generationswechsel hat sozusagen auch einen Teil schon stattgefunden. Wir erleben sie im Europaparlament. Das sind sozusagen die Jungen, die jetzt schon in teilweise verantwortlichen politischen Positionen auch für die Partei tätig sind. Also hier funktioniert im Grunde genommen die Nachwuchswerbung von den 12-, 13-Jährigen bis hinauf zu den 17-, 18-, 20-jährigen jungen Erwachsenen. Und in der Tat ist es der Partei gelungen. Heute ist ja gerade wieder eine Studie veröffentlicht worden, die auch deutlich macht, dass eben überwiegend männliche Jugendliche rechtsaffin sind, rechtsextremistisch affin sogar sind. Also das hat seine Wirkung gezeigt, dass es der Partei eben gelungen ist, jetzt nicht nur mit drögen Parteiprogrammen und irgendwelchen Anträgen und Entscheidungen auf Parteitagen, sondern mit einem erlebnisorientierten Aktivitäten, Potenzial, die Jugendlichen abzuholen, sie für sich zu begeistern, sodass sie sich dort engagieren und in der Zwischenzeit eben nicht nur auf Freizeitgestaltung unterwegs sind, sondern auch ideologisch auf Parteilinie
sind. Was macht die AfD denn da besser als die anderen Parteien?
Ja, da fällt mir jetzt eine ganze Menge an, wenn man sich das anschaut. Das fängt unter anderem damit an, dass man eben in den ersten Schritten gar nicht mit Ideologie um die Ecke kommt, sondern tatsächlich einfach mit Freizeitgestaltung, also Wir-Gefühl. Sie haben eben die Simson angesprochen, die hat ja auch Björn Höcke im Wahlkampf dann versucht nochmal
die auf Plakaten gehabt, hat die in Kreuz in der
für die Jugendlichen zu vermarkten.
Sexier als ein Lastenrad.
Ja, wobei ich ganz interessant fand, ich habe mich lange schwer getan mit dem Begriff Simi. Dazu muss man ja wissen, dass Simson eigentlich ein jüdisches Brüderpaar war aus Suhl, die im Grunde genommen nicht nur Waffen, sondern auch Maschinen und dann eben auch die Simson entwickelt haben. Und er vermeidet ja den Begriff Simson immer, was viele Leute so auslegen, als wenn das auch eine Form von Antisemitismus wäre, weil er natürlich ungern die jüdischen Urheber beziehungsweise Erfinder der Simson vorbringen will. Und ich habe mich dann immer schwer getan und habe Leute gefragt, kennt eigentlich irgendjemand diesen Begriff Simi? Und viele haben gesagt,
nee. Wir nannten die ja immer Simme.
Ja, aber das Interessante ist, entweder Simme oder jetzt habe ich aber von jemandem gehört in Eberswalde, der sagte, ja in den 90ern wäre das dann mal so teilweise in den jugendlichen Zirkeln doch Mode gewesen, die ja, Simi zu nennen.
In den westdeutschen jugendlichen Zirkeln, wo Björn Höcke unterwegs war.
Ja, also insofern, man merkt einfach an diesen Stellen, hier wird ganz gezielt werden Mittel eingesetzt, um eben jugendaffin zu sein, um anschlussfähig zu sein. Und das Interessante ist, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was macht sie so erfolgreich? Ich glaube, ein Teil des Geheimnisses ist, dass man gar nicht so sehr zunächst mit Ideologie um die Ecke kommt, sondern dass es ein Wir-Gefühl ist, dass es Gemeinschaft ist, dass es Anerkennung, Wertschätzung des Einzelnen ist. Also ganz natürliche Bedürfnisse, die nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene haben, die eben in der Gesellschaft ganz offensichtlich, in der Familie, im näheren Umfeld so nicht tatsächlich auch wieder sich widerspiegeln beziehungsweise erfüllt werden. Und hier wird angesetzt, das ist im Grunde ein Phänomen, was jetzt nicht nur für die AfD, sondern auch für andere Extremismusbereiche eine große Rolle spielt. Wir haben das im Islamismus, aber auch im Linksextremismus. Im Grunde ist es immer dasselbe Modell. Wir haben junge, erwachsene Jugendliche, die im Grunde ja auch noch im Bau sind, in Anführungsstrichen, ob in der Pubertät oder schon später, die genau nach diesen Bedürfnissen auch suchen. Und wer dann halt sozusagen als erstes da ist und das überzeugend quasi anbietet, der kriegt den Zuschlag. Und dann kommt erst viel später das Thema Ideologie dazu. Hinzu kommt auch, wenn man sich anschaut, wie aktiv die Partei auf den neuen Medien ist, also den sozialen Netzwerken zum Beispiel.
Wir haben unheimlichen Vorsprung bei TikTok.
Wobei ich immer sage, das sind eigentlich keine sozialen Netzwerke, sondern das sind Netzwerke, die nutzen unsere sozialen Bedürfnisse als Menschen, nämlich nach Anerkennung, Wertschätzung, Gemeinschaft und so weiter. Aber sie werden eben sehr geschickt genutzt. Und Sie haben TikTok jetzt angeführt als ein Beispiel, wo es in der Tat der Partei jetzt seit vielen Jahren gelungen ist, in kurzen Clips, 2-Minuten-Clips, eben nicht nur irgendwelche lustigen Gesichter, Blümchenkleider und Pflaumenkuchen zu präsentieren, sondern tatsächlich politische Nachrichten, politische Messages. Die muss man nicht gut finden, die sind auch populistisch, aber das macht gerade eben auch den interessanten Modus dieser Nachrichten aus. Und hier haben sie es einfach geschafft, das muss man jetzt nicht unbedingt gut finden, aber muss man schon anerkennen, dass sie es jetzt seit Jahren geschafft haben, diese sozialen Netzwerke und damit auch die dahinterstehenden Jugendlichen, die zunächst auf diesen Bereichen sehr unterwegs waren, für sich zu erschließen. In der Zwischenzeit ist es ihnen sogar gelungen, seit der Pandemie wissen wir das, dass sogar die 50-Jährigen TikTok oder andere soziale Netzwerke benutzen, um dort ihre Informationen herzubeziehen, weil es, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, leicht konsumentenfreundlich ist, was man von vielen anderen Medien heutzutage nicht mehr so unbedingt behaupten kann. Das soll jetzt keine Medienschelte sein, aber es kommt eben immer darauf an, ich sage mal, das ist wie für Angler, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und deswegen, hier geht es einfach darum.
Deswegen fange ich jetzt einfach an und lenke ab. Es stellt sich ja bei diesen ganzen Netzwerken immer die Frage, TikTok, Telegram ist noch so was anderes, ist ja auch so eine Blackbox.
Facebook, für alte Leute, Facebook, ich weiß, aber Instagram und da gibt es ja noch
also eine Facebook Menge mehr. War kurz nach dem Faxgerät und jetzt sag mal meine Frage, wie sehr und wie gut haben Sie als Amtes eigentlich im Blick, was dort passiert? TikTok, Telegram war ja immer auch mal in der Vergangenheit die Frage, was kann der Verfassungsschutz eigentlich alles, was darf er auch alles technisch tun? Können Sie da eigentlich mitlesen?
Und vielleicht auch die Frage, wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also. Wer liest da mit?
Wer liest
Sagen Sie, ich bin zwar dafür, dass unsere Behörde so transparent wie möglich ist, aber ich werde natürlich auch nicht alle Karten auf den Tisch legen, weil Sie können sich vorstellen, das interessiert natürlich auch unsere Kundschaft brennend, was wir da tun und wo wir da unterwegs sind. Deswegen werde ich da nicht so sehr ins operative Detail gehen. Aber jedenfalls, es ist kein Geheimnis und das haben wir auch schon gesagt, dass wir natürlich mitlesen, dass wir uns natürlich anschauen, was da passiert. Wie weit wir mitlesen können und wo wir überall mitlesen können, da bitte ich einfach um Verständnis. Da werde ich jetzt unsere Karten nicht auf den Tisch legen.
Jetzt haben wir ja wieder beide unseren Job gemacht. Wir haben gefragt und Sie haben geantwortet.
Nein, aber ich will schon deutlich machen, dass es für uns schon sehr wichtig war. Und das war auch ein Stück weit ein Mentalitätswechsel, auch in einem Verfassungsschutz, zu verstehen, dass während man vielleicht 20, 30 Jahre immer Vereinszeitungen und normale Tageszeitungen gelesen hat und auf irgendwelchen Dorffesten unterwegs war, um mitzukriegen, wer welche Äußerungen wann wie getätigt hat, es schon auch einen Mentalitätswechsel erfordert hat, im Verfassungsschutz zu verstehen, ja, wir müssen auch auf den sozialen Netzwerken dabei sein, wir müssen zuhören, wir müssen mitlesen und das bedeutet natürlich auch, und dann wird es interessant, wenn es um klandestine Gruppen geht, die eben nicht jeden und jede sozusagen mit dazuhören lässt, sondern in die Kreise zu kommen, wo eben man hinter den Vorhang schauen kann. Also nicht das, was uns in den Schaufenstern vermeintlich als offenes immer alles präsentiert wird, sondern da, wo es interessant wird, da, wo die Dinge ausgetauscht werden, die den wahren Inhalt und den wahren Gehalt dieser Gruppierungen dann eben widerspiegeln. Wir sind da unterwegs. Wir sind zum Beispiel auch auf Spieleplattformen unterwegs. Das war lange Zeit ein Thema, wo man gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass die Beamten irgendwie spielen. Aber ja, wir mussten schon sehr früh feststellen, dass auf den Spieleplattformen natürlich gespielt wird. Da wird Nachwuchs rekrutiert, da werden die Leute begeistert und inspiriert von den jeweiligen Gruppierungen, die unterwegs sind. Aber es wird schlicht und ergreifend auch einfach kommuniziert, weil man eben der Vorstellung war, das ist alles kryptiert, da können Nichtspieler nicht mit zuhören. Also das sind alles Dinge, wo wir natürlich nicht geschlafen haben, sondern mit dabei sind.
Das heißt, dieser Mentalitätswechsel, zumindest das würde ich mir als Frage nochmal erlauben, dieser Mentalitätswechsel ist gelungen im Verfassungsschutz.
Also gelungen, so weit würde ich nicht gehen. Es gibt immer Luft nach oben, aber wir haben zumindest, wir haben ihn nicht verschlafen. Wir könnten viel mehr tun und auch das ist eins der Themen, mit denen wir uns zum Beispiel im Verfassungsschutz beschäftigen. Wie sieht der Verfassungsschutz der Zukunft aus? Wie setzen wir künstliche Intelligenz auch ein, um diese riesigen Datenmengen in den sozialen Netzwerken, die wir jetzt gar nicht ausspionieren, sondern die man ganz offen einfach mitkriegt, auch zu verarbeiten, um quasi die Nadel im Heuhaufen zu finden. Weil es geht ja nicht darum, alle Bürgerinnen und Bürger mit all ihren Postings sozusagen zu überwachen, sondern es geht uns ja tatsächlich darum, unserem gesetzlichen Auftrag entsprechend die Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung festzustellen und dann auch ausfindig zu machen und zu
identifizieren. Weil Sie das gerade sagen, Verfassungsschutz der Zukunft, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Oh, wir müssen dann gleich auch zu einem Ende kommen. Wir sind ja schon ganz weit fortgeschritten, aber zwei Sachen haben wir, glaube ich.
Ich muss aber noch was zum Verbot sagen.
Zum Verbot müssen wir auf jeden Fall nochmal kommen, aber die eine Frage vorher vielleicht noch und dann kommen wir nochmal zum Verbot. Weil Sie gerade gesagt haben, Verfassungsschutz der Zukunft. Wie erleichtert sind Sie eigentlich, dass die beiden Parteien, die den Verfassungsschutz in schöner Regelmäßigkeit abschaffen wollten, jetzt die eine nicht mehr im Landtag ist und die andere an einer künftigen Landesregierung nicht mehr beteiligt ist in Thüringen?
Ich glaube nicht, dass das die Einstellung der Parteien verändern wird. Sie werden im parteipolitischen Spektrum, glaube ich, an ihren Zielen festhalten und diese auch weiter artikulieren. Was für mich viel wichtiger war, das ist, glaube ich, nach der Katastrophe NSU, nach diesem furchtbaren, nicht nur Skandal, sondern den Menschenleben, die das Ganze gekostet hat und auch der Beteiligung des Verfassungsschutzes, einer sehr unrühmlichen, um es sehr höflich zu formulieren, dass es gelungen ist zu zeigen, es geht auch anders und dass es gelungen ist, nicht nur mir allein, sondern im Verbund, vielen anderen, auch den Kolleginnen und Kollegen, zumindest bei Teilen der Gesellschaft wieder erstes Vertrauen zurückzugewinnen. Insbesondere auch mit Blick darauf, wie haben wir uns jetzt tatsächlich auch bei rechts positioniert, wobei ich immer sage, wir haben einen 360-Grad-Blick, also wir sind nicht nur rechts nicht blind und links nicht blind, sondern wir gucken überall hin. Aber ich glaube, für mich war viel wichtiger und das spüre ich jetzt auch, wie wir angenommen werden, trotz aller Kritik, die auch durchaus teilweise berechtigt ist, dass wir einen besseren Resonanzboden haben. Das ist schon mal ein Fortschritt. Mich lässt auch jetzt nicht völlig kalt, dass die Parteien nach wie vor entsprechende Kritik äußern, dass sie teilweise die Auflösung und Abschaffung des Verfassungsschutzes fordern. Ich habe auch immer ganz offen gesagt, also nicht nur, ich klebe jetzt nicht an meinem Amt, obwohl ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen und meine Familie zu ernähren. Aber ich bin durchaus offen, wenn mir jemand sagt, ich habe ein konstruktives anderes Angebot, wir können die Sicherheitsarchitektur neu denken. Vielleicht muss man irgendwann auch mit all den Kritikpunkten, die durchaus ja diskutiert werden müssen, wenn man sich so einen Nachrichtendienst anguckt, der in einem Bereich unterwegs ist, der eben noch nicht strafrechtlich relevant ist, mal darüber nachdenken, vielleicht gibt es eine andere Methode. Ich habe bisher noch keine überzeugende neue gehört. Jedenfalls kann die Aufgaben einfach, oder wenn man die Aufgaben einfach der Polizei überträgt, kann das keine vernünftige Lösung sein, denn ich denke, das ist viel zu nah dran an Stasi beziehungsweise Gestapo, also einer Polizei, die auch nachrichtendienstliche Befugnisse bekommt. Ich glaube, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist nicht das Ziel. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jemand mit guten Planungen und Ideen kommt, wie man das anders lösen kann, solange die Aufgaben wahrgenommen werden und an der Bereich auch Sicherheit produziert wird, denn wir erleben das ja gerade. Ob es Spionage, Sabotage und viele andere Bereiche sind, in denen wir sicherheitstechnisch bedroht sind, gerade auch durch hybride Bedrohungen, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten und so weiter, organisierte Kriminalität, also viele Bereiche. Ich glaube, es tut Not, dass wir Behörden haben, die mit ausreichend Befugnissen ausgestattet sind, um diesen Bedrohungen einfach auch sich entgegenstellen zu können.
Nach dem Plädoyer vielleicht jetzt doch noch mal ganz kurz zurück zum AfD-Verbot. Sie haben gesagt, naja, die AfD stärkt so das Wir-Gefühl eigentlich. Jetzt könnte man eigentlich ganz naiv fragen, was ist denn daran so schlimm? Was ist daran so gefährlich? Warum debattieren wir gerade über ein AfD-Verbot?
Überhaupt kein, bin ich völlig bei Ihnen und ich will das auch klar beantworten. Dieses Wir-Gefühl, das ist überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, ich will es mal auf die Spitze treiben. Wenn die anderen Parteien erfolgreich wären, dann würden sie auch dieses Wir-Gefühl produzieren. Nur sie tun das eben, indem sie auf dem Boden der Prinzipien unserer Verfassung stehen. Was wir aber für die AfD, nach dem, was ich eben schon geschildert habe, zumindest nach unserer Einschätzung, eben nicht sagen können. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Deswegen bin ich auch zum Beispiel immer sehr vorsichtig, wenn mir Leute sagen, Populismus ist Teufelszeug. Das kommt immer auf die Perspektive ein und wer Populismus einsetzt. Also um es mal platt zu formulieren, Populismus ist ein Stilmittel. Ich weiß, jetzt werden bestimmte Sozialwissenschaftler mich sofort in der Luft zerfetzen und sagen,
Populismus hat die AfD nicht exklusiv.
Also. So, aber der Punkt ist der, Ich kenne keine erfolgreiche Politikerin oder Politiker, die nicht auch populistisch sind. Denn populistisch heißt, die Menschen bei ihren Emotionen abzuholen, mit den Menschen in einer Sprache zu reden, die sie auch verstehen, sie mitzunehmen, sie zu begeistern, auch von politischen Überzeugungen. Das ist für mich Populismus. Und ja, das heißt auch, manchmal auf einen groben Klotz einen groben Keil draufzuschlagen, weil ansonsten Politik eben nicht ansprechend ist. Wir sind wieder bei dem Prinzip Köder, Angelhaken und wem muss er schmecken, dem Fischer oder dem Angler oder dem Fisch. Und insofern kann ich nur sagen, ich würde mir an verschiedenen Stellen mehr Populismus für unsere Demokratie wünschen und nicht immer dieses vorsichtig zurückhaltende politically correct, was nicht heißt, dass man sich beleidigen mit Hass und Hetze oder in irgendeiner Form diskreditieren muss, sondern eine harte politische Auseinandersetzung, wo aber Ross und Reiter auch genannt werden und nicht irgendwie drumherum geredet wird, bis dann am Ende keiner mehr versteht, warum man überhaupt noch über irgendwas geredet hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, hier muss man die Dinge auseinanderhalten. Populismus ist für mich zumindest genommen ein Stilmittel, ein völlig legitimes. Ich würde mir an mancher Stelle mehr wünschen. Dann würden, glaube ich, die Menschen auch verstehen, was wirklich gemeint ist. Aber das muss man können. Jetzt kommen wir zum AfD-Verbot. Kurz und knapp, man muss, glaube ich, zwei Dinge auseinanderhalten, eine politische und eine juristische Betrachtung, wobei das natürlich am Ende dann auch wieder nicht zu trennen ist, das spielt dann ineinander rein. Ich fange mal mit der juristischen an. Hier muss man auseinanderhalten, die Voraussetzung für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, wenn es um die Beurteilung geht, ist das extremistisch, also Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Das hatten wir am Anfang ja schon.
Das habe ich ja schon erklärt. Wenn es dann aber darum geht, ein Verbot wirksam umsetzen zu können, was im Übrigen nicht von einer Behörde passiert, sondern eben von unserem höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, das haben die Mütter und Väter genauso ausgewählt, weil man eben nicht eine Konkurrenten einfach mal eben so aus dem Spiel nehmen will, sondern hier ist das höchste Gericht gefragt anhand von juristischen Beweisen und Belegen, die vorgelegt werden. Dann muss noch ein aggressiv-kämpferisch dazukommen, also extremistisch plus aggressiv-kämpferisch. Das muss entsprechend dargelegt und vorgelegt werden.
Und der Zeitraum muss passen.
Der Zeitraum muss passen, das ist nochmal, ich glaube, der Zeitraum ist das weniger Wichtige. Aber was mir ganz wichtig ist, viele tun so, als wenn dieses Parteienverbotsverfahren irgendwie undemokratisch wäre. Das ist dummes Zeug. Die Mütter und Väter unserer Verfassung haben Artikel 21 dort eingebaut, weil sie gesagt haben, wir wollten eine wehrhafte Demokratie haben. Das heißt, wenn die Voraussetzungen extremistisch, aggressiv, kämpferisch gegeben sind, dann muss die Demokratie, um ihren Bestand auch zu schützen, tatsächlich auch dann so ein Verbotsverfahren durch das Bundesverfassungsgericht prüfen während lassen und umsetzen. Wehret den Anfängen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann immer nur sagen, in unserem Thüringer Verfassungsschutz steht drin, dass die Aufgabe des Verfassungsschutzes es ist, die Politik so zu beraten, dass sie zeitnah die richtigen Entscheidungen trifft. Und zur richtigen Entscheidung gehört es eben dazu, wenn eine solche Bedrohung klar erkennbar wird und die Voraussetzungen da sind, dass man dann auch den Schritt geht und sich nicht morgens beim Kaffee hinsetzt und überlegt, passt mir das jetzt, ist das jetzt schön, geht das durch, ist das leicht, sondern das ist dann einfach eine Reaktion im Werkzeugkasten der wehrhaften Demokratie, um eine solche Gefahr tatsächlich abzuwehren. Jetzt aber zur aktuellen Situation. Ich finde das alles sehr rühmlich, dass das jetzt wieder diskutiert wird. Abgesehen davon, dass Herr Haldenwang gestern auf einer Pressekonferenz mal ein bisschen mehr sich auch wieder hat in die Karten gucken lassen. Solange das Bundesamt, die Bundespartei,
Herr Haldenwang ist
der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Aber nicht Ihr Vorgesetzter.
Nein, ist nicht mein Vorgesetzter. Er hat zwar eine größere Behörde und kann auch manches besser als wir. Wir können auch manches besser als die. Aber wir sind sozusagen gleichberechtigte Kollegen und ich schätze ihn wirklich sehr. Aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, solange die Bundespartei vom Bundesamt nicht als erwiesen extremistisch eingestuft ist, macht ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht, zumindest aus meiner unmaßgeblichen Thüringer Kleinstsicht, macht keinen Sinn. Weil das Bundesverfassungsgericht braucht ja im Grunde genommen die Extremismuseinschätzung plus aggressiv-kämpferisch, um überhaupt einen Antrag prüfen zu können. Jetzt wird natürlich viele sagen, nein, Schelm, wer Böses denkt, man muss ja nicht die Bundespartei nehmen. Und das ist richtig. Man ist kann
schön,
auch
die Nachfrage vorwegnehmen.
Man kann auch einen Landesverband einer Partei verbieten lassen. Aber auch hier gilt, wie für alle anderen Parteiverbotsverfahren in dem Bereich auch, antragsberechtigt sind die Bundesregierung, der Bundesrat und der Bundestag in Fraktionsstärke. Das kann auch parteiübergreifend der Fall sein. So kommt jetzt auch der mögliche Antrag von Herrn Wanderwitz und anderen Mitgliedern des Deutschen Bundestages möglicherweise zustande, wenn er denn dann beschlossen wird. Das ist also legitim. Also da ist nochmal so eine gewisse Unsicherheit drin. Wird sich das Verbotsverfahren dann auf die Gesamtpartei richten? Habe ich eben dargelegt, solange die nicht als extremistisch eingestuft ist.
Wann kommt denn Herr Haldenwang jetzt endlich mit der Einstufung um die Ecke?
Da bitte ich um Verständnis, das muss Herr Haldenwang, Ich denke, er ist nicht nur klug, sondern auch professionell genug. Er wird das tun, wenn er alles so zusammen hat, dass er auch rechtssicher vor einem Verwaltungsgericht, wie in den letzten Verfahren, dann auch bestehen kann, mit dieser Bewertung und mit dieser Einschätzung, dass das nicht unbedingt immer in den Zeitplan von anderen und auch politischen Parteien oder auch von Wahlkämpfen passt. Da bitte ich um Verständnis für, das ist nun mal so. Hier geht es mehr darum, die Qualität ist ausschlaggebender als der Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz, die Frage stellt sich ja dann auch, wogegen wird sich ein potenzieller Verbotsantrag richten? Gegen den Landesverband, vielleicht sogar gegen drei Landesverbände, ein Schelm, wer Böses denkt, oder gegen die Bundespartei? Das werden wir dann sozusagen alles noch sehen. Das ist einmal die juristische Bewertung. Jetzt kommen wir zur politischen ganz schnell noch. Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob das alles klug ist, 30% der Wählerinnen und Wähler, die im Übrigen ja völlig zu Recht sagen, na, was wollt ihr denn? Wenn die Partei auf dem Wahlzettel steht, damit also nicht verboten ist, warum darf ich die denn dann nicht wählen? Natürlich darf ich die wählen und das ist auch richtig so. Aber der Punkt ist halt eben an der Stelle der, ich höre immer wieder, ja, wir brauchen kein Verbot, wir müssen uns politisch mit ihr auseinandersetzen. Da kann ich dann nur so ein bisschen ketzerisch sagen, wie lange höre ich diesen Satz schon und wie wenig politische Auseinandersetzung findet statt? Denn offensichtlich...
Wunderbar funktioniert die letzten Jahre.
Hat es ja eher in Richtung AfD gespielt in den letzten Jahren. Also ich kann nur sagen, diejenigen, die jetzt immer wieder mit geschwellter Brust mir erklären oder auch uns Bürgerinnen und Bürgern insgesamt erklären, man muss sich mit ihr politisch auseinandersetzen. Ich sage immer, guckt mal in den Spiegel und macht's endlich mal. Und dann werden wir sehen, ob es gelingt, und das wäre natürlich die schönste Lösung, die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Stimme umgehen und sagen, ich habe zwar vielleicht Wut auf das, was da politisch entschieden wurde, aber ich gebe meine Stimme eben nicht den Feinden unserer Verfassung und unseres Grundgesetzes.
Ja-Nein-Frage. Ist ein AfD-Landesverbandsverbot sinnvoll in Thüringen oder nicht?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, damit können wir doch gut schließen.
Oder damit, hast du noch? Damit können wir jetzt erstmal das Thema ganz gut abhaken. Wir haben ja noch eine Kleinigkeit aus der Anmoderation.
Stimmt,
offen.
Stimmt, wir haben noch eine Kleinigkeit.
Weil Herr Kramer ja schon seit 1. Dezember 2015 Verfassungsschutzpräsident in Thüringen ist. Ich sage ja immer noch Präsident, obwohl man sie ja jetzt eine Abteilung des Thüringer Innenministeriums
Vielleicht
sind.
Ich bin aber trotzdem Präsident.
Sie bleiben, ganz mächtige, sie bleiben Präsident, ne? Ja. Und Herr Kramer, das sind ja fast 10 Jahre, also 9 Jahre sind es ja dann jetzt am 1. Dezember. Bleiben Sie uns denn auch erhalten? Ich meine, Ihre Partei, die SPD, die Sie ja damals auch in dieses Amt gehoben hat, unter Rot-Rot-Grün, ist ja jetzt wahrscheinlich Teil auch der nächsten Landesregierung. Bleiben Sie uns denn erhalten als Verfassungsschutzpräsident?
Kleine Aufklärung, ja, ich bin SPD-Mitglied und ja, ich habe einen SPD-Innenminister, was im Übrigen aber nicht heißt, dass die Parteilinie sozusagen ausschlaggebend für die Entscheidung des Amts für Verfassungsschutz wäre. Könnte ich mir gar nicht leisten, denn ich könnte keinem Verwaltungsrichter erklären, weil ich einen SPD-Minister habe, deswegen haben wir uns gemeinsam ausgedacht, wie wir vorgehen, sondern ich muss Fakten vorlegen. Also insofern ist dieses Parteigeklüngel, was von manchen kritisiert wird, nicht nur nicht da, sondern das entbehrt jeder Grundlage.
Hätten wir das auch geklärt?
Es war ein linker Ministerpräsident, der mich nach Thüringen geholt hat. Also insofern könnte ich sagen, da hat die SPD-Mitgliedschaft jetzt nicht unbedingt viel genutzt. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist das Amt des Präsidenten des Verfassungsschutzes in Thüringen das Amt eines politischen Beamten. Das heißt, die jeweilige Regierung möchte ein besonderes Vertrauensverhältnis natürlich auch in die Arbeit haben, was im Übrigen nicht zu verwechseln ist damit, dass ich gehorsam wäre und immer nur nach dem Mund derer rede, die sozusagen die politisch Führenden sind. Andererseits muss man natürlich sagen, würde ich mich allzu sehr gegen die politische Richtung der herrschenden Regierung wenden, dann ist meine Überlebensrate auch nicht viel größer. Aber nun heißt das, wie gesagt, nicht, dass ich immer der bequeme Verfassungsschutzpräsident gewesen bin.
Gut, diesen letzten Halbsatz kann man, glaube ich, gut belegen beim Blick in die Medien der vergangenen Jahre.
Tatsache ist, ich nehme mein Amt, zumindest ist das mein Amtsverständnis, das mögen andere anders sehen, ich nehme mein Amt aufgrund meines Schwures auch für unsere Thüringer Verfassung, aber auch das Grundgesetz sehr ernst. Ich will die schützen. Wir sind kein Regierungsschutz und wir sind auch keine Meinungspolizei. Also damit dürfte das, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht geklärt sein, was all die Stimmen da draußen nicht mundtot machen wird, die anderes behaupten. Dessen ungeachtet, wie lange ich noch da bin, dazu gibt es einen schönen jüdischen Witz. Wie will man den lieben Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm deine Pläne. Also ich habe keine Pläne, hier meinen Stuhl zu räumen. Ob die neue Landesregierung meine Dienste in Anspruch nehmen will, weiter in Anspruch nehmen will, das ist ihr überlassen. Ich bin da völlig entspannt. In der Zwischenzeit mache ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen meine Arbeit.
Sehr schön. Ich glaube, jetzt kannst du schließen.
Sehr schön. Herr Kramer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Besuch waren. Wir haben heute unseren Podcast gehört. Fabian, kannst du noch mal sagen, wie er heißt?
Ja, der Podcast heißt Reden wir über Thüringen. Es ist ein Podcast der drei führenden Tageszeitungen in Thüringen, der Thüringer Allgemeinen, der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung. Und wenn es euch gefallen hat, weitersagen. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns. Wo ihr uns findet, das könnt ihr überall nachlesen auf unseren Portalen. Und ja, bis demnächst, selbe Stelle, selbe Welle, wann der nächste Podcast erscheint, das werdet ihr auf unserem Portal lesen, überall hören, wo es zu hören ist, wo man es nachhören kann, aber ihr wisst das ja eh alles schon. Martin, und habt ja wahrscheinlich.
Ich rede mich in Rage.
Ich rede mich in Rage, ja gut, wir kürzen das ab. Macht's gut, schön, dass ihr zugehört habt.
Vielen Dank.
Vielen Dank, tschüss.